Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Im Kampf gegen Corona wurde viel Zeit vergeudet, weil wir aus der Geschichte der Pandemien nicht gelernt haben. Das schreibt der Medizinhistoriker Mark Honigsbaum in seinem Buch über das Jahrhundert der Pandemien, das wir gleich als erstes vorstellen. Kann das erregte Twitter- und Facebook-Volk begreifen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, geschweige denn an Lösungen mitarbeiten? Diese Frage stellt der Theaterwissenschaftler und Politaktivist Bernd Stegemann in seinem neuen Buch »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde«. Danach geht es um Rechtsextremisten im Staatsapparat und wie mit dem Phänomen umgegangen wird. Außerdem haben wir ein Buch über die neue Arbeiterklasse im Programm und eines über Morde an Frauen. Alle drei Tage lautet der Titel. Wir waren zu träge, um aus der Geschichte zu lernen. Das ist das Fazit des britischen Medizinhistorikers Mark Honigsbaum, der sich bereits seit 10 Jahren mit der Geschichte der Pandemien beschäftigt hat und jetzt, natürlich anlässlich der Corona-Krise, ein Überblickswerk veröffentlicht hat, und zwar über die Pandemien der letzten 100 Jahre. Von der spanischen Grippe über AIDS und Ebola bis zu Covid-19. Christina Janssen rezensiert.
In den 1920er Jahren gehörte Los Angeles zu den am schnellsten wachsenden urbanen Zentren der Vereinigten Staaten. Erdöl, Palmen, fruchtbares Ackerland und Sonnenschein lockten die Menschen nach Südkalifornien. Das Immobiliengeschäft boomte. Aus dem Wüstenboden wurden neue Stadtviertel gestampft. Und dann geschah das Undenkbare. 1924 brach in der Stadt der Engel die Pest aus. Was die Behörden zunächst vertuschten und dann mit drakonischen Quarantänemaßnahmen bekämpften. Für Mark Honigsbaum eines von vielen Beispielen, die seine wohl wichtigste Botschaft untermauern.
Die in diesem Buch diskutierten Epidemien unterstreichen die Schlüsselrolle, die umweltbedingte, soziale und kulturelle Faktoren dabei spielen, die Prävalenz- und Emergenzmuster einer Infektion zu verändern.
Das heißt, Epidemien sind auch auf Störungen des ökologischen Gleichgewichts zurückzuführen, auf Veränderungen der Umwelt, in der Krankheitserreger heimisch sind. Die drastischsten Beispiele solcher Störungen seien Kriege, schreibt Honigsbaum, und gelangt damit zum Startpunkt seiner Zeitreise von 1918 bis heute.
Dank des weltweiten Handels und Reiseverkehrs überqueren neue Viren und ihre Überträger ständig Grenzen und Zeitzonen. Und an jedem Ort treffen sie auf eine andere Mischung von ökologischen und immunologischen Bedingungen. Das galt ganz besonders für den Ersten Weltkrieg. Damals boten das Zusammentreffen von zigtausend jungen amerikanischen Rekruten in Ausbildungslagern an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie ihre anschließende Überfahrt nach Europa und wieder zurück ideale Bedingungen für den bislang tödlichsten Ausbruch einer Pandemie in der menschlichen Geschichte.
Gemeint ist die spanische Grippe, an der bis 1920 rund 50 Millionen Menschen starben. Allzu lange hielten renommierte Wissenschaftler damals an der naheliegenden Vermutung fest, die Krankheit werde durch ein Bakterium verursacht. Nur wenige hinterfragten das geltende Paradigma und fahndeten nach kleineren Erregern. Die Identifizierung des Influenzavirus in den 1930er Jahren gab ihnen recht. Honigsbaum beschreibt hier eine Forscher-Community, die in genormten Sichtweisen verharrt und neue Ansätze beargwöhnt.
Jede in diesem Buch diskutierte Epidemie zeigt, wie der Ausbruch jedes Mal das Vertrauen in das vorherrschende medizinische und wissenschaftliche Paradigma untergrub, was die Gefahr von blindem Vertrauen in bestimmte Technologien auf Kosten eines umfassenderen ökologischen Verständnisses für die Ursachen von Krankheiten unterstreicht.
9 Epidemien der vergangenen 100 Jahre beschreibt Honigsbaum im Detail. Die Legionärskrankheit, SARS und Ebola gehören dazu, die Zika-Epidemie in Brasilien, AIDS und Covid-19. Passagenweise liest sich das wie ein Krimi. Das Kapitel über die Papageienkrankheit etwa. Wir lernen fanatische Forscher kennen, die ihre Gesundheit ruinieren, um der Wissenschaft zu Durchbrüchen zu verhelfen. So trug der Schweizer Karl Friedrich Meyer entscheidend dazu bei, die Papageienkrankheit in den Griff zu bekommen. Aus dem Gehirn eines Pferdes isolierte er das Psittacose-Bakterium.
Meyers Chance kam später im Sommer, als einer seiner Kollegen ein krankes Pferd auf einer Farm in Merced entdeckte. Der Farmer wollte nichts mit Meyers Experimenten zu tun haben, daher bestach Meyer dessen Frau mit $20. Und als sie ihm signalisierte, ihr Mann schlafe, schlich er sich in den Stall, enthauptete das Pferd und brachte seine Beute, so schnell es ging, noch in der Nacht nach San Francisco zurück, wobei der abgeschnittene Kopf aus dem Kofferraum seines Wagens ragte.
Hier sind wir an dem Punkt, an dem wir eine Lesewarnung aussprechen müssen. Für Zartbeseitete ist das Buch nur bedingt geeignet. Rasselnde Lungen, Sputum und Tierversuche. Das gehört zur Wissenschaft, aber nicht unbedingt auf jeden Nachttisch. Was Wer durchhält, bekommt, ist ein sensationelles Stück Medizingeschichte. Nach einem etwas mühevollen Einstieg steigert sich das Buch von Kapitel zu Kapitel. Das Rezept? Eine drehbuchartige Mischung aus Reportage, Dokumentation und wissenschaftlicher Erläuterung. Am glanzvollsten gelingt es dem Autor im Kapitel über AIDS, seine Thesen anschaulich zu machen. Wie sprang das Vorläufervirus überhaupt auf den Menschen über? Honigsbaum erklärt.
Einen wichtigen Spillover-Mechanismus stellt das Jagen und Zerlegen von Affen dar, die in den tropischen Regenwäldern von Kamerun, Gabun und im Kongo gefangen werden. Wenn Jäger gebissen oder wenn die Tiere für den Verzehr zerlegt werden, können ihre Viren leicht auf den Menschen übergehen.
Dann aber beginnt der wissenschaftliche Disput.
Warum ist die HIV-Epidemie nicht schon früher ausgebrochen, wenn man bedenkt, dass Menschen in Kamerun, Gabun, Guinea oder Kongo seit mindestens 2000 Jahren mit Schimpansen Kontakt hatten, die mit dem äffischen Vorläufer von HIV infiziert waren?
Eine Antwort lautet, dass es der Mangel an Feuerwaffen in präkolonialen Zeiten schwieriger machte, Menschenaffen zu jagen, dass das Fehlen von Straßen Kontakte einschränkte. Diese Argumentationskette dekliniert Honigsbaum konsequent durch. Überwachsende Städte, Prostitution, die ersten Flugverbindungen nach Europa, die industrielle Tierproduktion und schließlich alle Facetten des globalisierten Daseins. In Honigsbaums Buch erleben wir mit, wie Wissenschaft lernt und früher oder später Lösungen liefert. Eine Erkenntnis aber bleibt: Das Auftreten immer neuer Infektionskrankheiten ist der Preis für unseren globalisierten Lebenswandel. Eine Lösung dieses Problems verlangt weit mehr als Lockdown und Impfstoffe.
Christina Janssen war das über Mark Honigsbaum, Das Jahrhundert der Pandemien, eine Geschichte der Ansteckung von der spanischen Grippe bis Covid-19. Übersetzt von Monika Niehaus und Susanne Warmuth, bei Piper erschienen, Umfang 480 Seiten, Preis 24 Euro. Als der Rechtspopulismus vor einigen Jahren immer mehr Gehör fand, kamen Stimmen der politischen Gegenseite auf, es sei jetzt Zeit für einen linken Populismus. Um dagegen zu halten und natürlich um auch wieder Gehör zu finden. Einer, der das forderte, war der Berliner Theaterwissenschaftler und Publizist Bernd Stegemann, heute Dramaturg am Berliner Ensemble. Sein Buch »Das Gespenst des Populismus« erregte vor 4 Jahren das deutsche Feuilleton. Seinem Credo entsprechend engagiert sich Stegemann auch in der linken Sammlungsbewegung Aufstehen. Jetzt hat er ein neues Buch vorgelegt, »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde«. Es geht um die Herausforderungen von Massenkommunikation in Krisenzeiten. Günther Keindelsdorfer hat es gelesen.
Bernd Stegemann macht sich Sorgen. Zum einen über den Zustand unseres Planeten, zum anderen über die Hysterisierung der Öffentlichkeit, die mit den Idealen einer aufgeklärt-demokratischen Debatte, wie sie ihm vorschwebt, Social Media sei Dank, kaum mehr etwas zu tun hat.
Die Öffentlichkeit ist zu einem stark erhitzten Ort geworden. Würde man sie als eine Person beschreiben, so wäre man ungern in ihrer Nähe. Sie ist reizbar, versteht alles falsch, reagiert auf die leisesten Töne mit aggressiver Zurechtweisung und sie stellt sich taub, wenn sie kritisiert werden soll.
Das Problem, das Stegemann sieht, wie soll diese übererregte Öffentlichkeit die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft sinnvoll diskutieren und moderieren, geschweige denn managen? Eine, so scheint es, unlösbare Aufgabe. Stegemanns Zustandsbeschreibung der Welt im Jahr 2021 fällt jedenfalls deprimierend aus.
Die Anzahl der Menschen hat sich seit dem 18. Jahrhundert verzehnfacht und der Energiehunger ist um den Faktor 100 gestiegen. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat sich bereits verdoppelt, was zu unberechenbaren klimatischen Veränderungen führen wird. Die Zahl der vom Aussterben bedrohten Tierarten nähert sich der kritischen Schwelle, ab der die Ökosysteme zusammenbrechen.
Die zentrale Frage in Stegemanns Buch lautet, kann die überhitzte Öffentlichkeit des Instagram- und TikTok-Zeitalters die Herausforderungen des Anthropozäns angemessen begreifen, vielleicht sogar zu einer Verbesserung der Verhältnisse beitragen? Der Publizist und Theatermann hat seine Zweifel daran. Was seine philosophischen Grundlagen betrifft, geht Stegemann von der Luhmannschen Systemtheorie aus. Die versteht die moderne Gesellschaft als komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Systemen, die autonom funktionieren und in einem komplizierten Prozess dennoch miteinander interagieren. Diese Systeme heißen zum Beispiel Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Religion, Kultur und so weiter. Sie organisieren sich unabhängig voneinander, sind aber dennoch aufeinander angewiesen. Aufgabe der Öffentlichkeit wäre es nun, die verschiedenen Systeme in einen produktiven Dialog zu bringen und zugleich ein möglichst gut funktionierendes Zusammenspiel der diversen Sphären ins Werk zu setzen. Ein anspruchsvolles Projekt. Auf 380 Seiten diskutiert Bernd Stegemann nun verschiedene Kommunikationstheorien auf ihre Brauchbarkeit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Jürgen Habermas und sein Konzept einer deliberativen, also rational abwägenden Öffentlichkeit hält Stegemann für elitär und in Zeiten von Social Media für nicht mehr zeitgemäß.
Nur der kleinste Teil der spätmodernen Öffentlichkeit beschäftigt sich noch mit ernsthaften Fragestellungen, die in deliberativ verantwortungsvollen Diskursen behandelt werden. Der meiste Raum wird von chaotischen Kommunikationsereignissen ausgefüllt.
Damit hat die traditionelle Linke ein Problem, wie Stegemann konstatiert. Sie hält das kommunikative Chaos, das Twitter, Facebook, Instagram und Co. anrichten, für eine Verfallsform von kritischer Öffentlichkeit. Bernd Stegemann kritisiert nicht nur das, wie er findet, dünkelhafte Öffentlichkeitskonzept der kritischen Theorie. Er geht auch mit den kommunikationstheoretischen Ansätzen der Postmoderne hart ins Gericht. Die Postmoderne will seiner Ansicht nach so etwas wie eine schichten- und kulturenübergreifende Öffentlichkeit gar nicht mehr herstellen. Sie schreitet im Gegenteil zu einer Adelung der gesellschaftlichen Fragmentierung, die sie als fortschrittliches Konzept missversteht. Folgerichtig ist die postmoderne Kommunikationstheorie in Stegemanns Sicht der Dinge nichts anderes als eine Statthalterin des neoliberalen Kapitalismus. Auch die Political Correctness hält Stegemann für ein neoliberales Projekt, weil sie politische Probleme moralisiere und individualisiere und weil sie alle, die zum Beispiel mit dem gendergerechten Unterstrich fremdeln, am liebsten aus dem öffentlichen Kommunikationsprozess ausschließen würde. Stegemann hält aber eine inkludierende Massenkommunikation für notwendig. Nur sie sei in der Lage, komplexe Gesellschaften wie die unsere auf das Anthropozän vorzubereiten. Die Prinzipien, nach denen diese Kommunikation abliefe, müssten aber ganz andere sein als die des massenkommunikatorischen Bohais, das sich im Twitter-Zeitalter als Öffentlichkeit geriert.
Der Grundton einer solchen Öffentlichkeit wäre nicht der Kampf, sondern das Eingeständnis der Ratlosigkeit angesichts der komplexen Probleme, die auf uns zukommen werden. Statt die offenen Fragen in alarmierende Panikmeldungen umzuwandeln, wäre ein kollektiv fragendes und sich wunderndes Bewusstsein der Lage ungleich angemessener. Eine fragende Öffentlichkeit würde zu einem Ort, an dem sich nicht Feinde bekämpfen, sondern sie wäre eine Problemgemeinschaft, die anfängt zu begreifen, dass es keine einfachen und vor allem keine individuellen Rettungswege aus dem Verhängnis gibt.
Wie diese fragende Öffentlichkeit herzustellen wäre, weiß Bernd Stegemann allerdings auch nicht. Und so endet sein Buch melancholisch, eigentlich tief resignativ. Stegemanns Resümee: Es wird sich kein Gott finden, der uns rettet. So etwas wie Rettung, wenn es sie denn gibt, kann nur von uns selbst ausgehen. Und dazu scheinen wir eben nicht in der Lage. Big Data, Twitter und WhatsApp hin oder her.
Günter Keindelsdorfer besprach Bernd Stegemann, die Öffentlichkeit und ihre Feinde. Bei Klett-Cotta verlegt, 384 Seiten, 22 Euro. Rechtsextremismus unter Polizisten und Soldaten. Das Phänomen blitzt immer wieder in Schlagzeilen und Diskussionen auf. Nazi-Symbole in Chatgruppen, Verstrickungen in die NSU 2.0-Aktivitäten. Dann verebben Ansätze einer gründlichen Untersuchung, um nicht einen Generalverdacht zu nähren. Aber genau der bleibt letztlich im Raum stehen. Der Journalist Dirk Labs hat seine langjährigen Recherchen zu solchen Fällen jetzt in einem Buch zusammengefasst. Staatsfeinde in Uniform heißt es. Tom Schimek stellt es vor.
Das Hauptproblem, die Dimension der Bedrohung zu erfassen. Dirk Labs, seit 2 Jahrzehnten mit Terror beschäftigt, auch mit dem dschihadistischen und dem linksextremen, versucht seit langem, sich ein genaues Bild zu machen. Er hat eine Art Schwarzbuch des deutschen Sicherheitsapparates geschrieben. Was spukt dort für ein Geist? Was sind das für Staatsdiener, die mit Neonazis und Reichsbürgern anbandeln? Und, wichtiger noch, bilden sich hier tatsächlich rechtsradikale Strukturen?
Wir haben es nicht zu tun mit einer Schattenarmee wie in der Weimarer Republik, Tausende von Mann, die bereitstehen mit einer klaren Hierarchie, die jetzt hier morgen den Putsch durchziehen. Es ist aber eine terroristische Gefahr. Man braucht nicht die große Gruppe. Man braucht halt radikalisierte Mitglieder einer Bewegung, die bereit sind, Gewalt auszuüben. Und dann kann ich ein ganzes Land, wie ja die RAF bewiesen hat, oder auch Al-Qaida, mit relativ wenigen Mitteln eben terrorisieren. Und das ist so die Gefahr. Und die Gefahr ist extrem ernst.
Rechtsradikale Aktivitäten von Polizisten und Bundeswehrsoldaten als Einzelfälle abzutun, ist inzwischen selbst bei Innenministern aus der Mode gekommen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer löste im vergangenen Juni gar eine ganze Kompanie des Kommandos Spezialkräfte auf und lud den Rest ihrer Eliteeinheit KSK zur Bewährungsprobe. Das Problem des KSK, meint Labs, sei so notorisch wie exemplarisch. Seit Jahren häufen sich Berichte über demütigende Rituale, Kadavergehorsam, über eine Angstkultur und eine, wie ein Informant es formulierte, mindestens aggressiv nationalkonservative Gesinnung. Angesichts des Mosaiks, das der Autor zusammensetzt, ist man kaum noch überrascht, dass etwa ein Soldat wie Franco A. sich dort pudelwohl fühlte. Der KSK-Soldat Franco A., eine der Hauptfiguren des Buches, wurde 2017 verhaftet. Er war in rechten Zirkeln gut vernetzt. Er legte sich eine Zweitidentität als syrischer Asylbewerber zu. Nach einem Ballbesuch in Wien versteckte er eine Waffe am Flughafen Schwechat und lieferte an seiner Offiziersschule eine Masterarbeit ab, die vor völkischem Rassismus nur so triefte. Ursula von der Leyen, damals die zuständige Ministerin, platzte der Kragen, als sie Details des Falles erfuhr.
Dass der Soldat A. eine Masterarbeit abgeben konnte, die klar rassistisch und rechtsextrem ist. Und dass dieses kleingeredet worden ist von den Disziplinarvorgesetzten, zeigt, dass hier das Maß nicht stimmt.
Von der Leyen zürnte über Führungsschwäche und falsch verstandenen Chorgeist. Sie attestierte ihrer Bundeswehr ein Haltungsproblem und benannte das Prinzip dahinter: Tolerieren, verdecken, schönreden. An dieser selten klaren Aussage jedoch hatten Militärs, Politiker, auch Journalisten allerhand zu bemängeln. Wer hierzulande auf rechtsextreme Gefahren hinweist, zieht sich schnell den Vorwurf der Übertreibung und Panikmache, des Alarmismus zu. Leider, findet Labs.
Sie traf aber tatsächlich den Kern. Nur eine Minderheit in der Bundeswehr war rechtsradikal. Doch die Mehrheit ließ diese Minderheit seit Jahrzehnten unbehelligt agieren. Das war das Problem.
Es ist diese Kultur des Zuwartens und Wegschauens bei Vorgesetzten, Staatsanwälten, Geheimdienstlern, die das Buch so faktenreich beschreibt.
Nach dem NSU hat man immer behauptet, die Behörden waren auf dem rechten Auge blind, was überhaupt nicht stimmte. Sie haben alles gesehen, fast alles, angeblich nur, aber nichts gemacht, weil diese Behörden politisch sind. Ich habe mit ganz vielen Ermittlern gesprochen und die haben mir halt gesagt, du merkst, wenn jetzt mein Chef will, greif jetzt mal durch oder eben nicht. Und da war immer implizit die Ansage, wir lassen es jetzt mal laufen, wir wollen den nicht aufschrecken.
Man staunt bei der Lektüre, ob der amtlichen Patzer, Pannen und Fehleinschätzungen dieser fast schon planvollen Lethargie. Etwa beim militärischen Abschirmdienst, der nicht einmal in der Lage scheint, die eigenen Akten zu lesen.
Zu spät hat etwa der MAD erkannt, dass Elitesoldaten auf Tuchfühlung mit der militanten rechten Szene gingen. Man sich vernetzte, obwohl der Dienst genau diese Erkenntnisse schon in den 1990er Jahren noch selbst hatte.
In der Logik des MAD, glaubt Labs, sind nur echte Gewalttäter auch echte Quellen.
Die Beweisaufnahme des ersten Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses zeigte sogar, dass der MAD und andere Nachrichtendienste bald jedes Maß verloren. Man ließ absichtlich gewalttätige Neonazis in die Armee, um sie dann besser als Spitzel anwerben zu können.
Manchmal merkt man, dass Labs vor allem Dokumentarfilmer ist. Der Film lebt von der Kraft der Bilder und Stimmen, das Buch allein von der Sprache. Der fehlt es mitunter an Präzision. Erkenntnis wird unter zu vielen Anekdoten begraben. Man hätte sich ein strengeres Lektorat gewünscht. Doch Labs schöpft aus seinem enormen Fundus, aus gewaltigen Mengen von Material, vielen Beobachtungen und Interviews. Der Leser begegnet Rechtsextremen aller Härtegrade, taucht in eine oft grotesk wirkende Welt. Meist geht es um Waffen, Volk, Vaterland, die vielen Feinde und den Tag X.
Der Tag X ist für rechtsextremistische Aktivisten das zentrale Ziel, auf das sie hinarbeiten. An diesem Tag, so ihre Logik, bricht die staatliche Ordnung zusammen. Der Weg ist dann frei, um selbst die Macht zu übernehmen.
2019 zählte der Verfassungsschutz 13.000 gewaltorientierte Rechtsextremisten. Verantwortliche Politiker, die denen, auch im eigenen Apparat, rigoros die Stirn bieten wollten, stünden vor einem Dilemma, sagt der Autor, das nachvollziehbar sei, aber trotzdem brandgefährlich.
Wenn du dir jetzt vornimmst, du gehst gegen diese Bewegung vor, dann ist das so, als wenn du sagst, ich ziehe jetzt in den Krieg. Dann gibt es Anschläge, dann werden die sich wehren. Also ist die Taktik, wir lassen die so ein bisschen machen, wir umstellen die mit V-Leuten. Das ist wie so ein Freigehege. Das ist schon Taktik. Als Innenpolitiker stehst du vor der Frage, tue ich mir das an? Lege ich mich mit meinem eigenen Apparat an? Und dann sagst du irgendwann aus opportunistischen Gründen, nein, das mache ich nicht, weil es einfach zu viel Ärger macht.
Keine beruhigende Aussicht.
meint Tom Schimek nach der Lektüre von Dirk Laabs »Staatsfeinde in Uniform – Wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern«, beim Econ Verlag erschienen, 448 Seiten, 24 Euro. Ungleichheit ist ein Thema der Journalistin Julia Friedrichs. In ihrem Buch »Wir erben« führte sie die großen Unterschiede auf zwischen denen, die eher weniger verdienen, und denen, die bekommen. In ihrem neuen Buch geht es um die erste Gruppe, um die neue Arbeiterklasse, zu der auch viele Dienstleistungsberufe zählen. Die Zeit, in der die nächste Generation in der Regel höhere Löhne und Gehälter haben wird als ihre Eltern, sie war kurz und sie ist vorbei. Die Hälfte der unter 45-Jährigen fürchtet nach Friedrichs Recherchen sogar Altersarmut. Mit den Ursachen für diesen gesellschaftlichen Umbruch beschäftigt sich Julia Friedrichs in ihrem Buch Working Class. Kaspar Domen stellt es vor.
Anfang der 1980er Jahre endeten drei Jahrzehnte in den Industrieländern, in denen sich die Verhältnisse für Arbeiterfamilien drastisch verbessert hatten. Rückblickend spricht man von den drei goldenen Jahrzehnten. Seitdem verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen für einen gehörigen Teil der Beschäftigten wieder. Statistiken belegen, wie extrem ungleich etwa die Löhne oder das Vermögen in Industrieländern verteilt ist. In Deutschland hat jeder Zweite kaum oder gar keine Ersparnisse. Die Journalistin Julia Friedrichs trägt in ihrem Buch wichtige Fakten und Experten zusammen und verleiht der Working Class Stimmen. Alexandra und Richard, die auf Honorarbasis an diversen Musikschulen unterrichten, Christian, der in einem Marktforschungsinstitut arbeitet, oder Said, der Berliner U-Bahn-Station wischt. Friedrichs lässt den Leser teilhaben an deren Leben, Gedanken, Ängsten und Hoffnungen. Saids Geschichte dokumentiert eindrücklich den Wandel in der Arbeitswelt. Friedrichs schreibt:
Auch bei der BVG, der Betreiberfirma der Berliner U-Bahn, waren einmal 27.000 Menschen fest angestellt. Heute sind es noch 14.000. Knapp die Hälfte ist also raus. Dabei ist das Netz größer geworden, die Zahl der Fahrgäste gestiegen, die Arbeit sicher nicht weniger. Aber sie wird eben von Menschen wie Said erledigt, die zwar im Dienste der BVG arbeiten, aber nicht mehr mit Festvertrag. Mitte der 1990er Jahre wurde die Bahnhofsreinigung outgesourced.
Von den Arbeitsbedingungen früherer Generationen von Reinigungskräften kann Said nur träumen.
Sie hatten neben ihrem Einstiegsgehalt von 16 bis 18 Mark auch Anspruch auf eine Betriebsrente, erhielten Urlaubsgeld, Nachtzuschlag, Tunnelzuschlag und Aufschläge für Verunreinigungen. Das Extra, das mich am meisten fasziniert, wischten sie Urin weg, bekamen sie dafür 5 Mark, für Erbrochenes auch. 7 Mark war die Ekelprämie für Kot. Gäbe es das heute noch, wäre Said nach so manch heftiger Schicht ein gemachter Mann.
Vor allem erlebten die Arbeiter mehr Wertschätzung. Anhand der Arbeitsbiografie von Rüdiger, Jahrzehnte ein stolzer Verkäufer bei Karstadt, zeichnet Friedrichs nach, wie diese Wertschätzung schwand. Christian erlebte es dagegen abrupt. Nach einem schweren Unfall schleppte er sich zur Arbeit in einem Marktforschungsinstitut, wo seine Vorgesetzte ihn mobbte und degradierte, bis er kündigte, ohne eine neue Stelle zu haben. Oder Alexandra und Richard, beide haben Musik studiert. Der Traum von einer Festanstellung blieb aus. Jetzt arbeiten beide an diversen Musikschulen, um über die Runden zu kommen. Sie unterwerfen das Leben ihrer vierköpfigen Familie einem eng getakteten Stundenplan und tun alles dafür, um ihrem Sohn eine Karriere als Musiker zu ermöglichen. In der Corona-Pandemie bricht dann Existenzangst aus. Said hat eine feste Stelle und seine Frau arbeitet als Schneiderin. Gemeinsam leben sie mit den beiden Kindern in einer kleinen Wohnung. Friedrichs trifft Said immer wieder bei der Arbeit in der U-Bahn. Dass er hart arbeiten muss für wenig Geld, ist Usus und politisch gewollt. Entlarvend sind die Antworten der Berliner Verkehrsbetriebe an Friedrichs.
Als Berliner Landesunternehmen ist die BVG zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Die Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen ermöglicht es, bedarfsgerecht zu agieren.
Was aus den Aufschlägen für die Beseitigung von Kot und Urin geworden sei, fragt Friedrichs bei der BVG nach.
Der Tarifvertrag der BVG sähe diese für ekelerregende Reinigungsarbeiten immer noch vor. Inwiefern auch Auftragnehmer ihren Angestellten solche Zuschläge zahlen, liegt nicht im Ermessen der BVG.
Zeit muss mittlerweile noch schneller mit dem Mob wischen, weil sein Arbeitgeber der BVG ein noch niedrigeres Angebot gemacht hat, um den Auftrag zu behalten. Zeit bekam während der Pandemie auch keine Extraprämie. Seine Rente wird für sein bescheidenes Leben nicht ausreichen. Er sorgt sich um seine beiden Kinder und glaubt schon lange nicht mehr an Verbesserungen, weswegen er auch nicht mehr wählen geht. Friedrichs schreibt:
Die Sozialpsychologen nennen das Prinzip, das verletzt wird, den Glauben an eine gerechte Welt. Folgt man dieser Theorie, die in den 1960er Jahren von dem US-Forscher Melvin Lerner entwickelt und seitdem in zahlreichen Experimenten überprüft wurde, so haben Menschen ein tief verwurzeltes Bedürfnis, daran zu glauben, dass die Welt im Großen und Ganzen gerecht funktioniert, dass der Einzelne über kurz oder lang das bekommt, was er verdient, dass Anstand und Einsatz, nicht immer sofort, aber auf lange Sicht, belohnt werden.
Natürlich hat sich einiges seit den 1980er Jahren auch zum Guten entwickelt. Friedrichs, die sich in früheren Büchern ausführlich mit Gewinnern unserer Gesellschaft beschäftigt hat, blendet das nicht aus. Aber dieses Mal liegt ihr Fokus auf den vielen Verlierern. Eigentlich hat sie sogar zwei Bücher in einem geschrieben, eines über die heutige Working Class und ein zweites über die Generationenungerechtigkeit in Deutschland. Beides lohnt sich. Als Leser spürt man, welch vertrauensvolle und faire Beziehung sie zu ihren Protagonisten aufgebaut hat. Sie stellt gute Fragen, geht reflektiert an das Thema heran und beweist Haltung, ohne ideologisch zu sein. Ihr Buch ist eine wichtige Zustandsbeschreibung der Verhältnisse. Am Ende ist dem Leser klar, wie brüchig unsere Gesellschaft in großen Teilen ist und wie schwierig Verbesserungen sind, wegen individueller, aber vor allem struktureller Hürden.
Kaspar Domen besprach Julia Friedrichs Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Soeben im Berlin Verlag erschienen, 320 Seiten, 22 Euro. Statistik klingt oft abstrakt. In diesem Fall alles andere als das. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden. Jeden dritten Tag gelingt ein solcher Mord. Diese Rechnung gibt dem Buch der beiden Journalistinnen Laura Backes und Margherita Betoni seinen Titel »Alle drei Tage«. Es beschäftigt sich mit Femiziden, Morden an Frauen, weil sie Frauen sind. Ramona Westhof stellt das Buch vor.
Der Begriff Femizid, so schreiben Laura Backes und Margherita Betoni, ist eine direkte Übersetzung des englischen Begriffs Femicide, der auf die südafrikanische Soziologin Diana Russell zurückgeht. Russell gebrauchte die Bezeichnung schon in den 1970er Jahren.
Das Ziel, Aufmerksamkeit für all die Verbrechen zu schaffen, die Frauen weltweit erleiden mussten. Russell sprach von Femicide, von Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Sie wollte eine Alternative zu dem geschlechtsneutralen Wort Homicide, Mord, finden, um zu betonen, dass bei Femiziden das weibliche Geschlecht der Opfer zentral ist. In Deutschland hat sich der Begriff auch 44 Jahre später noch nicht durchgesetzt. Erst seit 2020 steht er im Duden. Immerhin ein kleiner Fortschritt.
Der Begriff Femizid soll verdeutlichen, es geht bei diesen Taten nicht um persönliche Streitigkeiten, die eskalieren. Es geht um ein strukturelles Problem, um Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, um Hierarchien, die dazu führen, dass Frauen von ihren Partnern, Ex-Partnern oder Familienangehörigen ermordet werden. Oft, weil diese der Auffassung sind, die Frau sei ihr Eigentum und habe sich dementsprechend zu verhalten. Zwar töteten auch Frauen ihre Partner, allerdings seltener und aus anderen Motiven, meist um sich aus einer gewaltsamen Beziehung zu befreien, schreiben die Autorinnen. Auf nicht-heterosexuelle Paare geht das Buch leider nicht ein, auch wenn das in diesem Zusammenhang sicherlich interessant wäre. Abgesehen davon zeigt das Buch in seinen 7 thematisch abgetrennten Kapiteln eine Reihe von Aspekten auf, die im Zusammenhang mit Femiziden von Relevanz sind und die Thematik umfassend einordnen. Es geht unter anderem um verharmlosende Begriffe wie Beziehungsdrama, mit denen über Femizide berichtet wird, um Präventionsarbeit, die verhindern kann, dass Männer zu Tätern werden, oder um Rechtsprechung. Hat sich die Frau vor der Tat von ihrem zukünftigen Mörder getrennt, kann das unter Umständen sogar als mildernder Umstand ausgelegt werden. Die Autorinnen blicken auch in andere Länder, nach Argentinien etwa, wo Femizid ein eigener Straftatbestand ist und die Thematik öffentlich und breit diskutiert wird. Oder nach Frankreich, das nach Demonstrationen in den vergangenen Jahren Deutschland zumindest einen kleinen Schritt voraus ist und einen runden Tisch zum Thema eingerichtet hat. Und die Autorinnen geben, soweit überhaupt vorhanden, Zahlen, Statistiken und nennen Studien, die sich weltweit mit Femiziden beschäftigen und belegen, dass es sich um ein globales Problem handelt. Unterbrochen sind die Theoriekapitel von sogenannten Protokollen, eindrucksvollen Schilderungen von Frauen, die einen Mordversuch ihres Partners oder Ex-Partners überlebt haben. Das Buch beginnt mit einer entsprechenden Triggerwarnung. Stefanie K. beispielsweise erzählt von ihrer Aussage vor Gericht.
Gegen 13 Uhr betrat ich den Saal und sah Christian da neben seinem Anwalt sitzen. Er trug Fußfesseln. Zum Glück war eine Frau, die auf Prozessbegleitung spezialisiert ist, an meiner Seite. Im Zeugenstand saß sie direkt neben mir und redete mir immer wieder gut zu. Der Richter bat mich zu berichten, was am Abend des 1. März 2020 passiert ist. Er sagte, da müssen wir jetzt durch. Ich stockte, holte tief Luft. Dann erzählte ich, wie Christian versucht hatte, mich umzubringen.
Die detaillierten Erzählungen der Frauen sind schwer zu ertragen. Sie erzählen von Gewalt, auch schon vor dem Mordversuch, von Hilflosigkeit, von Angst. Behörden, Polizei oder Jugendämter haben in vielen Fällen die Gewalt nicht erkannt. Und auch damit sich das ändere, so die Autorinnen, sei es wichtig, die Fälle so erschreckend ausführlich nachzuerzählen. Die britische Kriminologin Jane Monckton-Smith hat in einer Studie einige hundert Femizide untersucht und Gemeinsamkeiten herausgestellt. Das Buch zitiert aus einem Interview.
Mich hat schockiert zu sehen, wie gezielt die Täter vorgegangen sind. Allzu oft werden Femizide als spontan interpretiert, als sogenanntes Verbrechen aus Leidenschaft. Meine Forschung hat das Gegenteil gezeigt. In der Mehrheit der Fälle wurde mit erheblichem Aufwand reflektiert, geplant und entschlossen gehandelt.
Die Kriminologin hat auch ein Stufenmodell entwickelt, das den typischen Beziehungsverlauf vor einem Femizid beschreibt. Dabei hat sie herausgefunden, dass nicht nur vorangegangene Gewalt ein Indikator sein kann, sondern vor allem kontrollierendes Verhalten des Täters. Das Buch nennt weitere Risikofaktoren. Männer, die in besonders patriarchal geprägten Familien aufgewachsen sind, etwa, neigen eher zu Gewalt gegen Frauen. Oder auch solche, die in der Kindheit selbst Gewalt erfahren haben. Die Autorinnen warnen aber davor, dies nur auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu beziehen. Gewalt gegen Frauen und Femizide sind strukturell und können uns somit alle treffen. Das zeigt das Buch auf sehr eindrucksvolle Weise. Und es zeigt, wie viel es noch zu tun gibt, wie wichtig Prävention ist, genügend Frauenhäuser etwa oder Anti-Gewalt-Trainings, wie wichtig neue Geschlechterbilder in dem Zusammenhang sind. Und zuletzt zeigt das Buch, dass wir das Problem zunächst einmal erkennen und benennen müssen. Alle 3 Tage wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet.
Ramona Westhoff war das über Alle 3 Tage. Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen. Von Laura Backes und Margarita Betoni. Ist heute bei der DVA erschienen. 208 Seiten kosten 20 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem neuen Buch von Isabel Allende, Was wir Frauen wollen. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.